HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler. Weniger ist manchmal mehr. Dieser Satz wird zu einem wichtigen Motto in der Medizin, bei uns in den westlichen Industrienationen. Und er ist ein Motto von Professor Ferdinand Gerlach, Deutschlands oberstem Gesundheitsweisen. Gerlach ist der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, der Bundesregierung und Bundestag berät. Er ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität Frankfurt und er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, kurz DGAM. Diese Gesellschaft feiert gerade ihr 50-jähriges Bestehen. Der Jubiläumskongress dazu beginnt am Donnerstag in Frankfurt in Aufbruchstimmung. Hören Sie jetzt dazu in der nächsten knappen halben Stunde ein Gespräch mit Ferdinand Gerlach. Das Motto des Jubiläumskongresses, das heißt Tradition wahren, Aufbruch gestalten, Hausärzte begeistern. Sie, Ferdinand Gerlach, Sie kämpfen seit langem und sehr erfolgreich darum, den Stellenwert der Allgemeinmedizin in Deutschland zu stärken und zu erhöhen. Und Sie sagen, Hausärzte und Allgemeinmediziner, die haben zumindest unter den Ärzten sowas wie ein Imageproblem. Was ist das Image des Hausarztes oder des Allgemeinmediziners?
Ja, das Image der Hausärzte war, möchte ich mal sagen, zum Teil schwierig. Man hat das so als Feld-, Wald- und Wiesenmedizin bezeichnet. Der Hausarzt, der kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Inzwischen haben aber viele, sowohl die ärztlichen Kollegen als auch die Studierenden, erkannt, dass es eigentlich ganz anders ist, dass nämlich der Hausarzt der Spezialist für den ganzen Menschen ist, der nicht nur das einzelne Organ sieht oder die einzelne Methode, mit der er arbeitet, sondern der eine umfassende Betreuung, Diagnostik und Therapie ermöglicht und sicherstellt und auch wohnortnah das Ganze macht. Er kommt zu den Menschen nach Hause. Und inzwischen gibt es mehr und mehr Menschen, die die Arbeit des Hausarztes schätzen, wertschätzen. Und insofern mache ich mir heute gar nicht mehr so große Sorgen um das Image.
Also der Hausarzt, die Hausärztin eher sowas wie ein Überflieger.
So würde ich es nicht bezeichnen, aber vielleicht als Zehnkämpfer der Medizin. Ja, er ist kein Spezialist für die 100 Meter, aber er muss eben verschiedene Disziplinen beherrschen. Und das lernen Fachärzte für Allgemeinmedizin in einer 5-jährigen Weiterbildung. Und sie haben in der Regel sehr viel Erfahrung. Sie haben mit vielen Menschen zu tun. Sie betreuen Menschen über lange Zeit, lernen sehr viele Krankheiten kennen und müssen auch breit qualifiziert sein. Da reicht Schmalspurwissen nicht aus. Und sie können in etwa 80-90% aller Fälle, die Patienten anliegen, abschließend in sehr guter Qualität durch Beratung und Diagnostik und Therapie betreuen.
Das heißt also, nur jeden 10. Patienten müssen Sie an einen Facharzt weiter überweisen als Hausarzt?
Ungefähr so. Das ist natürlich wichtig, dass Hausärzte sehr gut mit Fachärzten zusammenarbeiten, dass sie auch ihre Grenzen kennen. Sie sind nicht diejenigen, die alles wissen sollen, aber sie sollen wissen, wie man Menschen gut und umfassend betreut. Gerade solche Menschen, die viele Krankheiten gleichzeitig haben, die verschiedene Medikamente nehmen, brauchen einen, der den Überblick behält. Und genau das können gute Allgemeinmediziner, das versuchen wir unseren Studierenden zu vermitteln und das wollen wir auch den zukünftigen Fachärztinnen und Fachärzten für Allgemeinmedizin in der Weiterbildung vermitteln.
Sie haben gesagt, Sie machen sich nicht mehr so viel Sorgen ums Image. Im Vorwort zum Kongress, da sagen Sie, Ferdinand Gerlach, dass es gerade einen tiefgreifenden Wandel gibt des Berufsbildes des Allgemeinmediziners. Was wandelt sich da? Wohin verändert sich das Berufsbild?
Ja, die ganze Medizin wandelt sich. Die Medizin wird zum Beispiel weiblicher. Wir haben jetzt 63% bei den Medizinstudierenden Frauen im Studium und in der Allgemeinmedizin, in meinem Fach, geht das auf die 75% zu. Das heißt, der Hausarzt der Zukunft ist eine Hausärztin. Das ist erstmal ein Wandel, der viele Dinge, zum Beispiel das Kommunikationsverhalten, die Betreuungsqualität sogar verbessern. Es ist auch so, dass die Medizin insgesamt ambulanter wird. Wir können heute in den fachärztlichen Praxen, aber auch in den Hausarztpraxen sehr viel mehr machen als früher. Die Krankenhausaufenthalte sind nicht mehr so lange. Sie sind kürzer.
Und manchmal wird man auch ziemlich blutig entlassen.
Ja, wenn es schlecht läuft, dann kommt das vor. Aber gerade deshalb ist es natürlich besonders wichtig, dass die, die draußen dann sich um den Patienten kümmern, sowohl vorher, bevor der Patient ins Krankenhaus kommt, als auch hinterher qualifiziert sind, dass sie ein gutes Team bilden auch. Es geht um eine gute Zusammenarbeit zwischen Haus- und Fachärzten, aber auch zwischen Ärzten und anderen Gesundheitsberufen. Und die Ansprüche sind insgesamt gestiegen, weil sich die Medizin natürlich auch weiterentwickelt.
Und wie kann ein Mensch dann dem allem gerecht werden? Also ich glaube, die Zukunft der Allgemeinmedizin liegt vielleicht schon auch mehr im Team.
Absolut. Wir sagen, dass die Hausarztpraxis der Zukunft eine Teampraxis ist. Das heißt, es geht nicht darum, als Einzelkämpfer heroisch alles zu können, alles zu wissen, sondern im Team auch mit anderen Gesundheitsberufen, medizinischen Fachangestellten oder Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis, abgekürzt VERAs, aber natürlich auch mit Fachärzten gut zusammenzuarbeiten, sich abzustimmen. Dabei helfen uns klinische Leitlinien, die entwickelt werden, um Ärzte in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Qualität der Versorgung zu verbessern. Und das gelingt auch.
Klingt sehr optimistisch. Und Sie sagen ja auch, Ferdinand Gerlach, im Zentrum Ihrer Bemühungen steht jetzt gar nicht unbedingt, Patientinnen und Patienten zu heilen, sondern sie gesund zu erhalten. Damit das gelingt, da denke ich, muss sich einiges ändern an den Strukturen unseres sogenannten Gesundheitssystems. Und ich glaube, an der Stelle wäre es ganz schön, wenn wir vielleicht in Gedanken eine kleine Reise unternehmen würden in den Süden, in den Schwarzwald, ins Kinzigtal. Sie bekommen schon ein bisschen leuchtende Augen, wenn ich sage Kinzigtal. Also nicht die hessische Kinzig, sondern Kinzig im Schwarzwald. Die fließt in Rhein. Was ist anders im Kinzigtal? Oder was ist das für eine Landschaft, wo sowas Besonderes passiert?
Ja, das Kinzigtal, das sogenannte gesunde Kinzigtal, ist eine Modellregion, in der ein neues Honorierungs- und Arbeitsprinzip ausprobiert wird. Wir haben ja, wie Sie eben richtig gesagt haben, unsere Medizin in Kliniken und Praxen eher im Sinne einer Reparaturmedizin aufgestellt. Und dass Ärzte und Kliniken nur daran verdienen, wenn Patienten krank sind und irgendwas gemacht werden soll, ist kein gutes Prinzip. Und hier versucht man zu belohnen, dass Menschen gesund gehalten werden, möglichst nicht so viel und vor allen Dingen keine unnötige Diagnostik und Therapie gemacht wird. Und da gibt es eben dieses Experimentierfeld im gesunden Kinzigtal schon seit vielen Jahren. Und da zeigen sich erste Erfolge. Übrigens auch im Rest von Baden-Württemberg, wo die sogenannte hausarztzentrierte Versorgung, auch die bessere Kooperation mit Fachärzten praktiziert wird. Also insgesamt geht es darum, einen stärkeren Fokus zu legen auf Gesundheitsförderung, auf Prävention und weniger auf Krankheit oder Morbidität, wie die Ärzte sagen.
Tja, und wie machen die das im Kinzigtal? Das sind ja verschiedene größere Ortschaften und Städte, die da im Tal liegen. Was ist da anders, wenn ich dort lebe? Was ist der Unterschied?
Na, der Hauptunterschied ist, dass die Ärzte dort anders bezahlt werden. In einem normalen System, hier in Hessen zum Beispiel, werden die Ärzte in Kliniken und Praxen bezahlt, wenn sie etwas tun. Und tun kann man in der Regel nur dann etwas, wenn Patienten krank sind. Deshalb haben sie systembedingt eigentlich kein echtes Interesse daran, die Menschen gesund zu halten. Das ist im Kinzigtal anders. Dort haben die Ärzte einen Anreiz, ihre Patienten gesund zu halten. Sie bekommen die Vergütung vorab als Pauschale, einen großen Teil der Vergütung. Und dadurch haben sie einen starken Anreiz, nicht zu viel zu machen und ihre Energie auf die richtigen Patienten zu konzentrieren.
Und die Vergütung hängt dann ab von der Anzahl der Karteikarten, die Sie haben sozusagen? Oder von was hängt die
ab? Von der Anzahl der eingeschriebenen Patienten bzw. der Patienten, die in dieser Region betreut werden. Man nennt das auch populationsbezogene Honorierung. Es geht also auch um die Gesunden, nicht nur um die Kranken. Die konzentrieren sich zum Beispiel über Sportvereine, über Fitnessangebote, über Beratung, zum Beispiel bei Übergewicht, bei Diabetes, bei Nikotinabhängigkeit. Sie konzentrieren sich an den unterschiedlichsten Stellen, auch in Kindergärten und Betrieben, darauf, die Menschen gesund zu halten. Und das ist etwas, was normalerweise nicht so im Fokus steht, was hier aber sehr stark verfolgt wird. Die Ärzte haben sich vernetzt untereinander, Hausärzte, Fachärzte, aber auch die ambulant tätigen Ärzte mit den Kliniken und versuchen gemeinsam dieses Ziel zu erreichen.
Und gilt es auch für Fachärzte? Werden die auch honoriert, unabhängig davon, wie oft sie röntgen zum Beispiel?
Das ist das Grundprinzip. Es gibt Modifikationen davon, aber das gilt hier auch für die Fachärzte. Und das lässt sich in so einem Tal, was eben überschaubar ist, ganz gut organisieren. Grundsätzlich ist das Konzept aber geeignet, auch an anderen Stellen, da muss man nicht im Tal leben, um das umzusetzen, um dieses Konzept auch an anderen Stellen Realität werden zu lassen.
Und sind die Menschen dann tatsächlich gesünder? Was gibt es da an Daten? Also Sie sagen, das ist das mit am besten erforschte Modell im Kinzigtal?
Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Evaluationsdaten, wie wir das nennen, also wissenschaftliche Ergebnisse, die zeigen, dass die Ergebnisse, also die gesundheitlichen Ergebnisse bei den Patienten besser sind als in der konventionellen Versorgung.
Also die Patienten sind gesünder im Kinzigtal als in den Nachbartälern.
Ja, das ist eine langsame Entwicklung. Sowas braucht Jahre, bis sich das durchsetzt. Aber man kann erkennen, dass die Patienten dort insgesamt gesünder sind und auch weniger Kosten für die Krankenversicherung unterm Strich resultieren.
Und die Ärztinnen und Ärzte, wie geht's denen mit dem Modell?
Nach allem, was wir wissen, sind die damit sehr zufrieden und wollen das auch weiter verfolgen. Und es wird jetzt auch immer wieder darüber diskutiert, wie man das auf andere Regionen in Deutschland übertragen kann. Es gibt da verschiedene Modelle. Das im gesunden Kinzigtal ist nicht das einzige. Aber das Prinzip einer auf die Bevölkerung bezogenen Versorgung, die auch die Gesunden und die Gesunderhaltung in den Blick nehmen, das ist etwas, was sehr vielversprechend ist. Und wir würden uns wünschen, dass es mehr Kinzigtäler gäbe, wo solche Konzepte verfolgt werden.
Wir haben in Hessen ja auch eine Kinzig.
Das stimmt. Wir haben aber nicht dieses Gesundheitskonzept und diese Vernetzung, wie wir sie dort haben. Es gibt ähnliche Konzepte in der Schweiz und auch in den Vereinigten Staaten. Und es ist Aufgabe der sogenannten Versorgungsforschung, genau zu schauen, was davon wirkt. Nicht alles funktioniert. Man muss sich das sehr genau anschauen. Und möglichst die erfolgreichen Elemente dieser Programme dann auch auf andere Regionen zu übertragen.
Aber kurz zusammengefasst könnte man ganz plakativ sagen, besser und billiger, es geht. Stimmt das?
Es ist immer möglich, ja. Es ist nicht so, dass man jetzt von heute auf morgen 100% besser werden könnte. Aber man kann sich dem Ideal annähern. Und wir haben jetzt ein Gesundheitssystem, was sehr stark in Richtung Krankheitsorientierung, Reparaturmedizin geht. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Und es wäre schon gut, wenn wir das System ein bisschen mehr in die Richtung bewegen, dass wir Menschen helfen, möglichst lange gesund zu bleiben. Und wenn das nicht gelingt, dann die Energie auf die zu konzentrieren, die es wirklich nötig haben, die auch wirklich Betreuung, Diagnostik und Therapie benötigen. Das ist in Deutschland leider nicht der Fall. Es wird zum Teil zu viel gemacht, auch bei Patienten, wo es eigentlich nicht erforderlich wäre.
HR Info. Wissenswert.
Ferdinand Gerlach ist der Präsident der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, die es seit 50 Jahren gibt und die ihren Jubiläumskongress ab Donnerstag in Frankfurt veranstaltet. Dieser Kongress, Ferdinand Gerlach, der ist nicht von Pharmafirmen gesponsert. Und das ist ganz außergewöhnlich für einen Medizinkongress.
Ja, wir sind, glaube ich, eine der ganz, ganz wenigen Fachgesellschaften in der Medizin, die konsequent auf die Unterstützung der pharmazeutischen Industrie verzichten. Dafür haben wir uns bewusst entschieden. Das gilt nicht nur für den Kongress. Wir haben auch keine Anzeigen in der Fachzeitschrift. Wir haben kein Sponsoring und wir legen auch unsere Interessenskonflikte offen. Wir wollen sozusagen unabhängig sein. Wenn wir etwas empfehlen, dann soll das aus wissenschaftlichen Gründen passieren und nicht, weil eine Pharmafirma uns wohl gestimmt hat.
Sponsoring durch die pharmazeutische Industrie ist ja, glaube ich, wesentlich umfangreicher, als sich das so ein Allgemeinmensch vorstellt. Also ich habe zum Beispiel gelesen, gab eine Studie von Ihrem Kollegen Klaus Lieb in Mainz, der Ärzte befragt hat und allein von den Ärzten, die geantwortet haben, die sich auf diese Untersuchung eingelassen haben, haben 84% mindestens einmal in der Woche einen Pharmavertreter, eine Pharmavertreterin gesehen. Also das ist eine ganz schöne Frequenz, mit der man da beackert wird als Arzt oder Ärztin.
Ja, es gibt da enorme Zahlen von Außendienstmitarbeitern der pharmazeutischen Industrie. Und die Ärzte sagen dann immer, ja, ich lasse mich dadurch nicht beeinflussen. Die pharmazeutischen Unternehmen sehen aber ganz genau an ihren Absatzzahlen, dass in den Gebieten, wo diese Besuche stattfinden, zu bestimmten Arzneimitteln dann auch die Umsatzzahlen nach oben gehen. Also offensichtlich gibt es diese Beeinflussung. Ich persönlich verzichte auf diese Art von Marketing. Das ist ja auch keine objektive, unabhängige Information. Und viele unserer Mitglieder machen das genauso.
Ihr Hauptmotto, Ferdinand Gerlach, weiß nicht, ob man das so sagen kann, ist, weniger ist manchmal mehr. Warum ist das gerade jetzt für Sie ein wichtiges Motto und vielleicht auch für den Kongress ein wichtiges Motto?
Ja, wir als Allgemeinärzte sehen uns schon lange als diejenigen, die unsere Patienten vor zu viel und falscher Medizin schützen müssen. Das ist inzwischen auch angekommen in den Köpfen vieler. Weltweit ist das ein großes Thema. Man veranstaltet inzwischen Kongresse zum Thema Überdiagnostik, das Thema Multimedikation oder Polypharmazie, wo also Arzneimittel in zu großer Zahl verordnet werden, ist ein großes Thema, mit dem wir uns immer schon beschäftigt haben. Und wir sehen eben, wenn unsere Patienten zu verschiedenen Fachärzten gehen und die verordnen Medikamente zum Beispiel, ohne voneinander zu wissen, jeweils nur mit dem Blick auf das eigene Fachgebiet und das eigene Organ, dann ist das manchmal in der Summe zu viel. Und wir sehen auch, das ist jetzt aus der Sicht des Sachverständigenrates, dass durch die Anreizsysteme, die wir im Gesundheitssystem haben, also die Art der Vergütung, manche Therapien, die besonders lukrativ sind, weil sie viel Geld einbringen, zu häufig gemacht werden. Das gilt zum Beispiel für die invasive Herzdiagnostik, also Linksherzkatheter werden in Deutschland in zu großer Zahl gemacht.
Da gibt es abenteuerliche Zahlen, nennen Sie die doch mal.
Naja, wir machen einfach bezogen auf die Bevölkerung ungefähr doppelt so viele Linksherzkatheter wie die Schweiz. Das ist ja kein Entwicklungsland, oder 70% mehr als Österreich. Und wenn man mit Kardiologen spricht, dann bestätigen die auch, dass hier Anreize wirken, die nicht gut sind, weil es eben nicht darum geht, das Wesentliche zu erkennen und zu behandeln, sondern durch diese finanziellen Anreize in Kliniken und Praxen Ärzte dazu verleitet werden, mehr zu machen, als unbedingt nötig ist. Und Ähnliches sehen wir bei Rückenoperationen zum Beispiel, also Wirbelkörperoperationen. Auch da drängt sich der Eindruck auf, dass die enormen Fallzahlsteigerungen, die wir da sehen, eher im Abrechnungssystem liegen, weil das nämlich sehr attraktiv vergütet wird, als in der medizinischen Notwendigkeit begründet ist. Und das ist ein großes Problem, nicht allein, weil da mehr Kosten verursacht werden, sondern weil ja Patienten auch unnötig behandelt werden.
Ja, und dadurch verletzt werden möglicherweise auch.
Geschädigt werden, richtig. Und die Mittel, die man da ausgibt, jeden Euro, der da investiert wird, kann man nicht an anderer Stelle ausgeben. Und wir haben zum Beispiel im Bereich der Palliativmedizin, also der Versorgung von Schwerstkranken, auch bei der Pflege von Patienten, bei der hausärztlichen Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, da haben wir überall Unterversorgungsprobleme. Und das ist eine Aufgabe, die sehr, sehr wichtig ist, dass wir die Überversorgung, da wo wir sie erkennen, abbauen und die Mittel, die ja die Beitragszahler aufgebracht haben, dorthin lenken, wo die meiste Qualität und die meiste Gesundheit erzeugt wird.
Und dann sagen Sie, haben Sie vorher erzählt, dieses Problem der vielen verschiedenen Medikamente, die von vielen verschiedenen Ärzten verschrieben werden. Ich habe so ein bisschen geblättert, was alles so zu erwarten ist in dem Kongress. Mir hat zum Beispiel imponiert dieser Brownback-Review, also die Idee, dass die Patienten erstmal in der Tüte sämtliche Medikamente dem Hausarzt oder der Hausärztin mitbringen und die mal durchschauen, was denn da alles genommen wird. Ist das der Alltag schon oder muss es der Alltag werden, sowas zu machen?
Ich würde sagen, es muss der Alltag werden bei Patienten, die ein hohes Risiko haben. Das ist eine unserer Empfehlungen. Das ist übrigens auch ein Schwerpunkt der Forschung in unserem Frankfurter Institut für Allgemeinmedizin. Und dieser Brownback Review, das kann man vom Namen schon erkennen, kommt aus den USA. Da kauft man ja mit braunen Papiertüten ein. Und die Idee ist eigentlich, dass der Patient mal alles, was er einnimmt, in diese Tüte packt. Bei uns wäre das dann eher eine Plastiktüte.
Nicht mehr, hoffentlich.
Ja, stimmt. Vielleicht ein Jutebeutel. Wie auch immer, er bringt alles zusammen mit in die Praxis, damit man dann mal erkennt, was er eigentlich tatsächlich nimmt. Und unsere Studien zeigen, dass der Hausarzt in der Regel gar nicht weiß, was der Patient alles nimmt. Er kauft sich irgendwas in der Apotheke. Er kriegt was vom Orthopäden verordnet, vom Neurologen und vom Kardiologen, wo der Hausarzt möglicherweise nichts von weiß. Der Patient selber setzt etwas ab. Es gibt Patienten, die nehmen etwas vom Nachbarn, weil der behauptet hat, dass das ja gut geholfen hat, oder von der eigenen Ehefrau. Die erhöhen die Dosis, sie senken sie ab, sie lassen Dinge weg. Unterm Strich ist viel zu wenig bekannt, was ein Patient tatsächlich einnimmt. Das ist aber die Voraussetzung, um festzustellen, ob die Medikamente miteinander harmonieren, ob bestimmte Beschwerden, die der Patient vielleicht hat, von den Medikamenten verursacht werden. Und dafür braucht man einen solchen Brownback Review, also eine Bestandsaufnahme. Das wird dann ergänzt durch Computerprogramme, die die Wechselwirkungen checken und natürlich mit einem Gespräch von Arzt und Patient über die Ziele, die man gemeinsam erreichen möchte.
Und da sagen Sie, wäre wichtig, dass es eben ein gemeinsames Gespräch gibt und dass es sowas gibt wie eine partizipative Entscheidungsfindung, finden Sie ein gutes Modell. Wie muss ich mir das vorstellen? Inwiefern partizipiere ich da als Patientin an der Entscheidung?
Also das ist ein Angebot an Patienten, was heute wichtiger denn je ist. Wir haben eben nicht mehr die Zeit, wo der Halbgott in Weiß einfach entscheidet und dem Patient befiehlt, was er machen soll, sondern viele Patienten möchten gerne über Vor- und Nachteile unterrichtet werden, möchten sich dann mit dem Arzt gemeinsam entscheiden, was jetzt für eine Therapie, eine medikamentöse Therapie zum Beispiel, eingeleitet wird. Und das ist eben der Grundgedanke, man nennt das im Englischen auch Shared Decision Making oder partizipative Entscheidungsfindung im Deutschen, dass Patienten, wenn sie denn möchten, mitentscheiden, was für sie persönlich das Beste ist. Und dazu muss man wissen, in der Medizin ist es oft so, dass eine Entscheidung Vor- und Nachteile hat, wie im richtigen Leben auch.
Eigentlich beinahe immer, oder?
Genau. Ja. Und gerade wenn es um komplexe Erkrankungen geht, um verschiedene Medikamente, dann kann man bestimmte Dinge abwägen. Möchte ich zum Beispiel schmerzfrei sein? Möchte ich gut schlafen können? Möchte ich meinen Ehepartner pflegen können? Möchte ich beweglich sein? Worauf kommt es mir an? Und das spielt auch bei diesen Überlegungen eine wichtige Rolle.
Und dafür braucht es dann aber wirklich Zeit, um in so einem Gespräch rauszufinden, was sind meine Prioritäten.
Genau, man braucht für diese Entscheidung, gerade bei Patienten mit mehreren Erkrankungen, mehreren Medikamenten, Zeit. Und deshalb brauchen wir eben auch ein anderes Gesundheitssystem. Wir haben in Deutschland sehr viele Arzt-Patient-Kontakte, da sind wir mehr oder weniger Weltmeister, aber die dauern jeweils nur sehr kurz. Und wir wünschen uns, und das ist ein gemeinsamer Wunsch von Ärzten und Patienten, dass wir für den einzelnen Patienten mehr Zeit haben, weniger unnötige Kontakte haben und uns dann aufs Wesentliche konzentrieren können.
Und vieles davon ist auch in einer amerikanischen Initiative drin, die Sie auch vorstellen werden auf dem Kongress. Die heißt Choosing Wisely.
Genau, und in Deutsch heißt sie inzwischen gemeinsam klug entscheiden. In den USA haben sich Fachgesellschaften, fast alle großen Fachgesellschaften inzwischen, entschieden, die Top 5 der wahrscheinlich überflüssigsten Maßnahmen aufzulisten, weil auch dort diese Diskussion, über die wir gerade sprechen, inzwischen ins Bewusstsein gekommen ist. Und die Aufforderung heißt, entscheide klug, denk darüber nach, ob das, was jetzt gemacht werden soll, wirklich notwendig ist, ob es mehr Nutzen als Schaden hat, ob es nicht vielleicht sogar überflüssig ist. Und es geht nicht darum, irgendwelche Dinge zu verteufeln, sondern abzuwägen und für sich persönlich eine gute Entscheidung zu treffen.
Also zum Beispiel Screenings, Gesundheitschecks jährliche. Muss es wirklich sein oder schadet es mir eher?
Genau, es gibt für viele gerade dieser Untersuchungen bei Gesunden Pro- und Kontra-Argumente. Und in vielen Fällen würde man, wenn man genau Bescheid weiß, was es eigentlich für einen Nutzen und für einen Schaden hat, vielleicht eher davon absehen.
Choosing wisely, das heißt ja auch, wenn ich sage, weniger ist mehr, dass ich Unsicherheiten aushalten muss. Das ist eines Ihrer Themen, auch Ferdinand Gerlach. Mit solchen Unsicherheiten dann umzugehen und die gemeinsam auszuhalten vielleicht. Das ist ja eine Herausforderung für mich als Patientin, aber vielleicht auch für meine Ärztin und meinen Arzt.
Ja, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Die versuchen wir auch unseren Studierenden zu vermitteln und auch den jungen Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin. Man kann im Leben, und das gilt in der Medizin eben ganz genauso, oft nicht hundertprozentig sicher sein. Selbst wenn man noch so viel untersucht. Im Gegenteil, wenn man mehr untersucht, findet man noch mehr Auffälligkeiten und Abweichungen. Und deshalb ist es manchmal oder sogar oft wichtig, auch Unsicherheit in Kauf zu nehmen, kalkuliert abzuwarten, zu beobachten und Unsicherheit auszuhalten. Und wenn man das mit dem Patienten teilt und nicht so tut, als wenn man alles wüsste und alles könnte, sondern auch darüber spricht, dass es ein gewisses Restrisiko gibt, dann ist Unsicherheit aushalten eine sehr, sehr wichtige und für den Patienten und auch für den Arzt auch wohltuende Fähigkeit.
Wieso wohltuend?
Ja, weil man dann nicht unter dem Zwang ist, aus Aktionismus und falsch verstandenem defensivmedizinischen Verhalten Dinge zu machen, die nicht erforderlich sind und immer noch einen draufzusetzen und noch eine Untersuchung mehr und eine Therapie, die vielleicht gar nicht mehr sinnvoll ist.
Also defensivmedizinisch in dem Sinn, dass ich mich selber schütze, einmal aus Angst davor, dem Patienten nicht genug zu geben, aber auch um mich abzusichern, mich nicht wegen eines Kunstfehlers angreifbar zu machen.
Genau, das ist eine Absicherungsmedizin und wir versuchen auch durch Leitlinien, die von den Fachgesellschaften erstellt werden, zu sagen, in welchen Fällen eine Diagnostik nicht erforderlich ist, wo man also auch ganz bewusst und kalkuliert ein Risiko in Kauf nehmen kann.
Weniger ist manchmal mehr. Sie hörten ein Gespräch mit Professor Ferdinand Gerlach, Deutschlands oberstem Gesundheitsweisen, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Das war HR Info wissenswert. Die Podcasts finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.